Sheesh. Safe Depression, Alter.
Quelle, vertrau mir, Bruder.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 91.
Best Agers.
Hallo zusammen.
Hi.
Du bist wieder fit, hä?
Ja, topfit. Ich bin bereit für die Folge, kann losgehen.
Leute, Matthias kam vorgestern spät in der Nacht nach Hause. Ich habe gearbeitet, ich war nüchtern, ich habe gut gerochen,
ja.
Ich war frisch geduscht und dann kommt Matthias nach Hause. Eine Stinkbombe. Also riecht nach Rauch, Knobi und Schnaps.
Ich rauche nicht und ich habe mich nicht besoffen an dem Abend. Aber mir ging es gestern wirklich dreckig und gestern wollten wir diese Folge eigentlich schon aufnehmen.
Mm.
Gestern hätte ich aber übers Altern eigentlich nur erzählen können, dass ich mich gerade so fühle. Also dann hätten wir es Worst Agers nennen müssen. Aber es lag, glaube ich, daran, dass ich irgendwas nicht vertragen habe. Vielleicht Uso. Es hat sich auf jeden Fall gestern so angefühlt.
Vielleicht der Uso,
vielleicht
genau, den
kann
man nicht vertragen.
Aber es war nicht so viel. Ich habe einfach zwei Gläschen davon getrunken und zwei Gläschen Wein.
Die habe ich gerochen, die zwei Gläschen.
Also von dem Abend werde ich gleich in der Folge erzählen, hat Gründe. Lass erstmal kurz noch zu den anderen Sachen kommen. Hast du eine Schlagzeile?
Oh, ich habe eine Schlagzeile und zwar: Trump veröffentlicht Song mit inhaftierten Kapitolsturm-Teilnehmern. Es ist unfassbar.
Nach den NFT-Cards, von denen wir schon mal erzählt haben, habe ich gedacht, das kann man nicht toppen. Das ist dermaßen skurril und abgefahren, auf die Idee zu kommen. Also nicht, dass ihr euch das falsch vorstellt. Er singt nicht, sondern er liest diesen Pledge of Allegiance vor, diesen Treueeidschwur an die amerikanische Flagge. Und im Hintergrund ist aufeinandergelegt die Stimmen der Leute, die wegen des Aufstands am 6. Januar da in Haft sitzen. Die haben alle auf Videocall zusammen die amerikanische Nationalhymne gesungen.
Ich finde, das könnte der Song für Telegram werden.
Ja.
Das ist eigentlich der Soundtrack von Telegram.
Oder wirklich auch für einen neuen Horrorfilm von Jordan Peele. Das ist der, der Get Out gemacht hat.
Mhm.
Horrorfilme, die nochmal so eine ganz klar greifbare sozialkritische Bedeutung bekommen. Ne? Es klingt wirklich wie eine Sekte. Es klingt wahnsinnig gruselig. Ich glaube, es ist die gruseligste Version einer Nationalhymne, die man je gehört hat.
Ich stelle mir mal vor, wie muss das sein, wenn du da jetzt bei Trump in dieser Bubble bist?
Mhm.
Lachst du noch? Also hast du noch irgendwie so ein bisschen Freude, irgendwas Positives in dir? Weil ich
schadenfrohes Lachen über die anderen, über die Loser.
Boah, aber das ist alles so negativ innerlich. Mhm. Das muss dich doch dann irgendwann mal auffressen, wenn du die ganze Zeit nur so denkst.
Deswegen habe ich noch eine zweite positive Schlagzeile.
Okay.
Es gibt viele Tesla-Modelle, in denen während der Fahrt das Lenkrad abfällt.
Ach, schön.
Ja. Also es ist eigentlich eine völlig random, nebensächliche Schlagzeile, aber ich finde es so ein perfektes Bild für Elon Musk. Das ist, wenn Elon Musk ein Objekt wäre, dann wäre es ein Tesla, der sein Lenkrad verliert. Das
ja.
ist es doch.
Ja, man sieht es doch gerade an Twitter,
ja.
dass er versucht gerade, das zu verkaufen. Also er tweetet manchmal, ja, wir verbringen ja unsere ganze Zeit nur noch auf Twitter.
Ja.
Also die ganzen Menschen. Ich denke mir, nee, du, weil du es gekauft hast. Und ich bin viel weniger auf Twitter als früher und
ja, ich
viele
auch.
Andere auch.
Ja.
Weil das bringt halt nichts mehr, so wie es momentan ist. Man merkt richtig, ich fand Twitter schon seit Jahren kacke.
Mhm.
Aber jetzt fängt es auch wirklich an, dass es so...
Dass man spürt, dass es ihm gehört, ne?
Ja, ich spüre, was aus Facebook geworden ist, spüre ich auf einmal bei Twitter.
Oh ja. Boah, da sind wir auch schon halb im Thema. Auch Plattformen können altern und zwar schlecht.
Oh, stimmt.
Ja.
Aber wollen wir erstmal ein scheiß Problem nehmen?
Sehr gerne. Ich habe ein ganz tolles. Auch wieder von Vincent, einem unserer jüngsten Hörer. Und ich finde, der beschreibt was auch mit unserem Thema heute zu tun hat. Hier.
Was ist dein scheiß Problem?
Hallo Matthias, hallo Iris. Ich wollte was zu irgendeiner Folge ein scheiß Problem beitragen, nämlich ich glaube jedenfalls, dass ich ein Hochstapler-Syndrom habe. Ihr kennt das sicher im Kontext der Arbeit, also des Berufs, aber ich glaube, ich habe das im Kontext der Freundschaft und ich weiß nicht, ob man das überhaupt haben kann, aber im Sinne davon, dass irgendwie, dass wenn man einen neuen Freund dazu gewinnt oder so, also dass man dann denkt, morgen sind wir nicht mehr befreundet, weil ich habe ja gar nicht mehr den gleichen Humor oder man merkt dann plötzlich, man passt gar nicht mehr zusammen. irgendwie, weil ich dann komplett anders bin. Es ist schwierig, das zu erklären. Finde ich sehr interessant, was ihr dazu sagt. Ich kann auch gerne nochmal irgendwie meine Sprachnachricht umformulieren. Tschüss.
Ich finde es richtig gut, dass er Hochstapler-Syndrom als Framing sozusagen für sein Problem benutzt.
Es ist unfassbar. In dem Alter wusste ich noch nicht mal, was es bedeutet, meine Tage zu haben. Wirklich.
Wie naheliegend, das als Vergleich zu bringen.
Nein, aber das ist, wir hatten das neulich schon mal. Wir waren mal abends unterwegs und da waren wir, die waren 18, 19.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, was zur Hölle? Warum wissen die so viel? Warum sind die so schlau? Und wir haben uns total gut unterhalten können. Und und jetzt hör dir die Sprachnachricht an. Ich denke mir, ja, okay, ja.
Also ich verstehe Hochstapler-Syndrom, so wie er das in dem Kontext benutzt, so, dass er Angst hat, durchschaut zu werden. Darum geht's ja, ne? Mhm. Angst hat, erwischt zu werden. Zwar zu Unrecht. Das ist es ja bei Hochstapler-Syndrom. Eigentlich kannst du die Dinge, aber du hast halt Angst, dass du von anderen entlarvt wirst als, nee, eigentlich wirklich kannst du sie nicht. Und das halt bezogen auf Freundschaft. Eigentlich ein wirklicher, echter, treuer, guter Freund bist du nicht, weil das keine Beständigkeit hat, was du fühlst. Morgen könnte schon alles anders sein. Und ich finde, die Antwort in Kürze ist, naja, es ist das Alter. Also bei aller Bewunderung dafür, in welchem Alter er was für Gedanken sich macht und wie er sie sagt, das wird sich von alleine lösen, wenn er älter wird und eine Beständigkeit in diesen freundschaftlichen Gefühlen hat.
Das ist Alter, hm?
Würde ich mal sagen, ja.
Mhm.
Was? Bist du nicht, was bist du so skeptisch?
Du hast ein sehr ähnliches Problem wie Vincent und guck dich mal an, du bist alt.
Das war jetzt doppelt? Was meinst du? Warum?
Ich glaube, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie sehr du schon spürst, wo bei dir die Reise hingeht. Also wer du so bist, was du für... Also jetzt in Bezug auf Vincent, ich glaube, er ist halt schon sehr weit.
Mhm.
So. Also ja, halt weit und vielleicht andere nicht so. Und dass der das dann halt irgendwie schon so spürt. Wobei Freundschaften oft nichts damit zu tun haben, wie weit man... Mir geht's jetzt nicht um...
Würde ich auch sagen.
Mhm. Mir geht's nicht um Wissen oder so.
Mhm.
Aber diesen emotionalen Wert von weit. Zum Beispiel, bei mir ist ja, und bei dir auch, bei uns beiden der Vater früh gestorben.
Mhm.
Dadurch haben wir uns ganz andere Freundschaften ausgesucht. Wir haben uns Menschen ausgesucht, die auch ein bisschen schon so emotionale Erfahrungen in solchen Dingen haben.
Ja.
Vielleicht ist es bei Vincent ähnlich, dass er gewisse Dinge irgendwie schon gefühlt, mitbekommen hat, plus noch jede Menge Wissen.
Mhm.
Und dass er da jetzt nach Qualität sucht, ne?
Ja.
Und guck mal, bei dir, du bist jetzt auch schon sehr alt.
schon zum zweiten Mal jetzt.
Du suchst das auch. Und du hast Schwierigkeiten, das zu finden. Du hast Schwierigkeiten, gute, enge Menschen fürs Leben zu finden. Und da bist du nicht alleine. Ich habe auch Schwierigkeiten. Und wir haben unsere engen Freunde. Aber trotzdem so, dass man noch weitere findet, das ist schwer.
Und das wahrscheinlich für jeden Menschen, nicht nur für Vincent. Wenn du nach einer Freundschaft suchst, die wirklich tiefer ist und der du eben kein Hochstaplergefühl hast, ob du zweifelst, ob du wirklich ein guter Freund sein kannst und der andere dir. Wenn du danach suchst, dann ist das für uns alle schwer. Ist das jetzt unsere Lösung für sein Scheißproblem?
Ich sag mal, dass das Magische an diesem Problem ist doch, es ist gar kein Scheißproblem. Das ist ausgezeichnet, was Vincent da hat und was du hast und was ich habe. Weil... Ich habe das dir neulich mal mit so einem Hotel erklärt.
Hm.
Ich finde Probleme, wenn man das durchsteht, dann ist es auf einmal so, als ob du so ein Upgrade in so ein Luxushotel bekommst.
Mhm.
Auf einmal ist alles viel komfortabler, viel besser. Alles fügt sich so zusammen, weil du siehst mehr, du fühlst mehr. Alles bekommt eine neue Qualität.
Ja.
Eigentlich, sobald man dieses Scheißproblem bei sich entdeckt, wird's geil.
Okay, geil, Iris. Damit hast du es inhaltlich auch wieder zurück an das geknüpft, nur komplexer, als ich es erstmal sagen wollte, dass es eine Frage des Prozesses sein kann, des Alterns, der Erfahrung. Das Thema.
The Stages.
Der Titel dieser Folge ist ein Vorschlag von euch aus der Community auf dem Discord-Server. Ich mache wieder einen frischen Link für den Discord-Server in die Shownotes. Da ist jetzt eine konstante Aktivität gerade. Es ist nicht so, dass 1000 Leute gleichzeitig schreiben, aber dass man sich da gerade gut austauscht über vergangene Themen, über Themen, die vielleicht noch kommen sollten. Also wenn ihr da was vorschlagen wollt und schon mal so ein bisschen was machen wollt, auf Discord ist das super. Und hier kommt eine Sprachnachricht von dem, der dieses Thema vorgeschlagen hat.
Hallo Eure Exzellenz, hallo Matthias. Ich habe ja das Thema Best Ages vorgeschlagen und ich bin selber 35 Jahre und befinde mich derzeit in einem dualen Studium. Soweit nicht so schlimm, aber die meisten meiner KommilitonInnen sind noch frische 18 bis 19, die wenigsten erreichen das 25. Lebensjahr. Und ich merke halt, dass ich gar nicht mehr so den Kontakt zur jungen Generation, wenn ich das so sagen kann, habe. Natürlich bin ich immer noch top aktuell informiert. Ich lese viel, ich informiere mich politisch, ich bin auch auf Twitter sehr aktiv. Aber ich merke halt, irgendwas ist, was mir die Jugend so versperrt innerlich. Ich kann es nicht beschreiben. Und spätestens, wenn ich jetzt einige modisch angucke, denke ich mir, oh Gott, bitte, zählt euch was anderes an. Und ich habe das Gefühl, dass mir meine innerliche Oma herauskommt und ich mich zunehmend zu einem griesgrämigen, grummeligen alten Mann entwickle.
Also man kann ja Altern auf viele Weisen begreifen und ich finde, er beschreibt schon mal eine sehr, sehr gut. Und zwar, dass man sich vergleicht, ist ein wichtiges Element mit anderen Generationen, die jünger oder älter sind, und ablehnt, dass man sagt, das bin ich nicht. Es geht sogar so weit, dass er sagt, zieht euch was anderes an. Nein zu sagen und keinen Zugang zu finden, das ist doch ein zentrales Element von einem negativen Verständnis von sich alt fühlen oder altern.
Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, ob man das Wort altern mit Akzeptanz ersetzen könnte.
Ich habe gerade das Gegenteil gesagt, das ist Ablehnung, aber stimmt.
Genau.
Akzeptanz wäre gutes Altern dann.
Ich habe das Gefühl, umso älter du wirst, umso mehr akzeptierst du dich. Also du fängst an, eine Gelassenheit zu bekommen. Und das ist einfach mit Anfang 20 oder im Teenageralter, das ist überhaupt nicht so. Weil du bist total unsicher, du bist irgendwie noch total auf der Suche, wer passt zu dir, wer bist du eigentlich. Es gibt die Menschen, ich glaube, zu denen gehöre ich auch, ich werde immer suchen, wer ich eigentlich bin.
Ja.
Aber irgendwie macht es Spaß und es ist eine Gelassenheit dabei und eine Neugierde und man fängt an, mehr zu akzeptieren. Und ich sehe es einfach so, ich bin jetzt 36 Jahre alt und ich akzeptiere mich zu 36%. Und umso älter ich werde, umso mehr habe ich mich akzeptiert. Also jedes Jahr an meinem Geburtstag habe ich ein Akzeptanzprozent mehr. Und das feiere ich. Ich feiere nicht mehr, dass ich älter geworden bin oder überlebt habe oder so, sondern ich feiere geil. Ich akzeptiere mich mehr als vorher.
Das ist eine sehr, sehr witzige und gute Beschreibung von akzeptieren gleich altern. Wie sieht's mit akzeptieren von anderen aus?
Ja, das ist so eine Sache.
Ja.
Das würde ich eher nach Hormonen bestimmen. Also welchen Tag ich da so gerade habe.
Okay, das schwankt also bei dir. Je nach Hormonspiegel, nicht je nach Lebensalter. Guck mal, wenn man sagt, altern ist gleich akzeptieren, wie ist es dann, wenn man es wirklich umdreht und sagt, die Leute, die je älter sie werden, desto mehr sagen sie Nein zu allem anderen. Die altern eigentlich nicht wirklich oder die altern halt schlecht. Aber es ist irgendwie regressiv, es geht zurück in diese Trotzphase als Kind, dass du zu allem immer nur sagst, nein, nein, nein.
Ja, voll, oder? Das ist doch, wenn du nicht akzeptierst.
Ja.
Und jetzt, was du zuerst hattest, dass man irgendwie so ablehnt. Also wenn man andere ablehnt, wenn man selber anfängt, aus sich abzulehnen, wenn man jeden Morgen mit schlechter Laune aufwacht, dann ist es so, dass du eher ein Kind wirst, anstatt dich, also ein Erwachsener zu sein oder toll zu altern.
Ja.
Weil ich habe das Gefühl, umso mehr du alterst, umso mehr du dich akzeptierst, umso mehr kannst du überhaupt sehen. Also ich merke einfach mit jedem Jahr, ich sehe mehr als vorher, ich fühle mehr als vorher, ich verstehe mehr als vorher. Das ist mega geil, ich kann es kaum abwarten, 55 zu sein.
Okay, das ist richtig gut und das fühle ich ähnlich. Hast du ein Alter, bei dem du sagen würdest, das ist das Beste? Nee, dann dementsprechend natürlich nicht, ne?
Ich will alles mitmachen.
Ja.
Alles. Also am tollsten wäre es natürlich dabei, gesund zu bleiben, soweit es geht.
Ja.
Aber ich will alles mitmachen, weil das sind total die tollen Erfahrungen. Ich hatte eine Freundin von mir kam die Woche an und hat dann gemeint, hey Iris, machst du eigentlich Botox? Und dann habe ich gemeint, nee. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gemeint, ey, hör auf, so urteilend zu sein. Weil ich so in meinem Gesicht dieses Nee hatte, ja. Ne?
Hast du schon allein durch deine mimische Reaktion Falten bekommen, die nicht mehr weggehen.
Ja, und sie war auch so ein bisschen, ich glaube, wir haben rumgewitzelt, ne? Aber sie wollte mir auch zu verstehen geben, es ist so schön, bist du jetzt auch nicht, ne? Das so,
eine gute Freundin, also.
Ja, also wirklich sehr witzig.
Die dich akzeptiert, wie du bist. Schön.
Und sie hat dann gemeint, ich finde sie unfassbar schön.
Mhm.
Sehr schöne Frau, sehr witzige Frau. Und sie hat dann gemeint, ja, ich mache das jetzt auf jeden Fall. Mhm. Also ich muss diese Falte da wegmachen. Ich habe das alles überhaupt gar nicht gesehen, ja, wovon sie gesprochen hat. Aber ich finde, sie ist auch Mitte 30, hat sich wahnsinnig gut gehalten, und weil ihr Geist so fantastisch ist. Mhm. Und wir hatten das ja mal bei Couple of Beauties, mhm, wo wir über Schönheit gesprochen haben. Ich finde, dass so viel mental möglich ist. Also wenn man alleine schon sieht, wie viele Ausdrücke ein Gesicht überhaupt haben kann.
Ja.
Und je nachdem, welche Erfahrung du hast, wie du dich fühlst, was du siehst, das macht deine Schönheit aus. Das macht auch dein, also wie du alterst. Ich weiß, es ist jetzt langer Weg vom Botox und so weiter, ne? Aber vielleicht könnt ihr mir noch folgen. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Ich habe einen ganz besonderen, ich würde sogar sagen, Kink im, ja, Leben.
Falten?
Nee. Ältere Menschen. Ich habe.
Das war jetzt nicht weit weg von meinem Vorschlag, Falten.
Ich liebe es, mich mit älteren Menschen zu treffen und mit denen zu sprechen. Und nicht so jetzt beobachtend, sondern ich will wissen, wie altern Menschen.
Und das ist ein Kink?
Ich glaube,
wir müssen mal eine Folge Couple of Kinks machen, ja, um klarzustellen, was das dann bedeuten würde.
Ich kenne niemanden, der das auch so hat. Aber ich liebe es, mich mit Leuten zu treffen, die älter sind, mhm, und dann herauszufinden, okay, welche Einstellungen haben die so? Und es geht nicht darum, dass wir so allgemein über alles sprechen, sondern es geht darum, wie viel Humor ist da? Wie setzt man sich generell gerade mit der Welt auseinander? Wie denken die?
Ich habe jetzt vorgestern bei diesem Abend jemanden kennengelernt, auf den all das, was du gerade beschreibst, so krass zutrifft. Das war wirklich eine lebensverändernde Begegnung, die ich hatte. Also, ich wurde zum Essen eingeladen, bei einem Griechen und zu einem Freundeskreis aus lauter Menschen, die ich noch nie getroffen habe. Mhm. Und da war jetzt einer dabei, das waren alles ältere Menschen als ich. Mhm. Und ich saß zufällig, als ich ankam, jemanden gegenüber, bei dem ich sofort gesehen habe, okay, das ist ein krasser Blick. Nicht eindringlich unangenehm, aber der schaut richtig hin. Ich habe später im Laufe des Abends gelernt, der ist 69 Jahre alt. Mhm. Glatze, Altersflecken auf der Haut, Falten, aber die Augen, die waren wie von einem super aufgeweckten Kind. Die haben geglänzt, die waren kugelrund und die haben dich wirklich, wirklich angeschaut. Mhm. In die Seele. Der hat mich so fasziniert. Jetzt pass auf. Von dir habe ich gelernt, dass nicht so wichtig ist, was gesagt wird, sondern wann. Ja? Weißt du, was die ersten Sachen waren, die er mir erzählt hat? Hm? Dass das Forbes-Magazin über ihn schreibt, dass er eine Villa hat, wo 50 Leute unterkommen können, dass diese Villa so designt ist, dass man da Freunde empfangen kann, dass die sich wohlfühlen und auf unbestimmte Zeit bleiben können, Bedienstete hat und so weiter. Eigentlich hat er angegeben.
Also ich wollte gerade sagen, du hast eigentlich einen LinkedIn-Beitrag getroffen.
Ja, eigentlich. Aber er hat die Weise, wie er es gemacht hat, war halt überhaupt nicht so. Und später, ich erzähle euch jetzt ein bisschen davon, er hat mich nämlich irgendwann so provoziert und hat gesagt, kannst du mir unbequeme Fragen stellen? Bist du in der Lage dazu? Ich habe es versucht. Und dann habe ich unter anderem das angesprochen und habe gesagt, ist dir klar, dass das das Erste war, was du mir gesagt hast? Solche Sachen. Warum? Und er hat unfassbar gut souverän darauf geantwortet. Er hat gesagt, warum nicht? Ich sage es nicht, um dich zu beeindrucken, sondern ich habe mir das verdient und das ist eine der ersten Sachen, die ich über mich erzählen kann. Ich bin gelassen damit. Mhm. Es ist interessant, über mich zu wissen, finde ich selbst. Ich bin im Frieden damit.
Das finde ich übrigens spannend. Als, ja, du hattest mir das ja dann schon in der Nacht erzählt. Mhm. Und da habe ich sehr über die deutsche Kultur nachgedacht. Mhm. Weil es etwas war, was mir in New York sofort aufgefallen ist, mhm, dass man in New York ganz anders über Kreativität und Erfolg und so gesprochen hat. Und dass es, auch wenn das alles sehr oberflächlich ist,
ja,
dass es aber sehr konstruktiv im ersten Moment ist. Und dass dann, du hast eine Idee und die Leute kommen zu dir und sagen, hey, geil,
ja,
lass es mal so und so angehen. Und hey, sei stolz drauf, sei stolz, was du da machst. Und ich finde das hier sehr anders.
Ja.
Hier musst du vorsichtig sein, wie du etwas sagst und machst.
Du hast recht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass manche diese Beschreibung von mir hören und sich denken, oh Matthias, der klingt aber nicht sympathisch. Mhm. Doch, Leute, wenn ihr dabei gewesen wärt, ihr hättet euch wahrscheinlich auch sehr in den verliebt. Das war ein wunderbarer Mensch. Ich erzähle noch ein bisschen. Mhm. Er hat dann relativ bald mir erzählt, ich kann nicht lesen und ich kann nicht schreiben, aber ich kann Menschen lesen und das ist das, worauf ich alles aufbaue und warum ich meine Villa habe und so. Dafür werde ich angefragt, das tue ich. Ich bin ein Mentor für einflussreiche Menschen in Diplomatenkreisen und so. So hat er von sich erzählt.
Ich liebe Diplomaten. Es gibt wirklich so ein paar Menschengruppen, die ich total toll finde. Ja? Ja. Diplomaten, Menschen aus dem Orchester. Mhm. Rest muss ich noch nachdenken.
Diplomaten, die im Orchester spielen.
Ach, ja.
Und dann hat er das gemacht. Er hat Menschen gelesen. Meinen Sitznachbarn und mich hat er gelesen und uns Live-Feedback direkt zu dem gegeben, was er sieht und liest. Und zum Beispiel so einen Moment, er spricht mit dem neben mir und erzählt ihm, was er in ihm sieht. Und macht aus dem Nichts, sagt er zu mir, sag was Positives über mich.
Und was hast du gesagt?
Ich hatte, während ich ihm zugehört habe, die ganze Zeit schon gedacht und es ihm dann auch erzählt, dass ich mir das gerade denke. Ey, morgen, dachte ich noch, morgen würde ich nicht verkatert sein, morgen nehme ich eine Podcast-Folge auf, die heißt Couple of Best Agers und ich werde von dir erzählen, weil du mich wahnsinnig faszinierst. Das habe ich ihm gesagt. Und dann erzählt er mir, weißt du, wenn man jemanden fragt, sag mir was Positives über mich, dann kriegst du eine Antwort, nicht über dich selber, sondern halt über die Person, die sie dir gibt. War das kompliziert formuliert?
Nein, das versteht man.
Und ich habe ihm widersprochen. Ich habe gesagt, nee, das war keine Antwort über mich. Das war eine Antwort über dich. Du faszinierst mich. Ich finde dich wahnsinnig faszinierend.
Das ist doch genau das, was wir ganz oft sagen. Wir machen zum Beispiel, manchmal für Kunden und so, machen wir so Vorträge. Und ich habe da einen Satz drin. Ich sage immer, es geht niemals um euch, sondern es geht um die Leute, die sich das anschauen.
Ja.
Damit meinen wir, wenn man jetzt zum Beispiel Content postet, auch alles, was wir machen, der Podcast oder unsere Comedy-Sachen, da geht's ja eigentlich nicht so richtig um uns, sondern es geht darum, dass ihr euch darin wiederentdeckt.
Ja.
Und das ist auch voll faszinierend. Wir sehen das auch an den Folgen. Also es gibt einen Freund von uns, der hat ganz viel mit Kommunikation zu tun und mit Smalltalk.
Ja.
Und dann hat er mich angerufen und hat gemeint, Iris, das war bisher eure beste Folge mit Smalltalk. Eine andere hatte totale Probleme so mit Schönheit und so. Und dann hat sie gemeint, oh mein Gott, das war die beste Folge, die ihr da hattet und so. Und das meine ich, das ist so.
Das hat mit dir zu tun, was du faszinierend findest. Insofern hat er dann recht, ja.
Ja, genau. Ja. Und das mochte ich, den Satz, den er zu dir gesagt hat, weil das ist sehr, sehr wahr.
Ja.
Das, was wir sagen, was wir erzählen und wenn wir andere fragen, dann ist das meistens die Antwort über uns selbst.
Ich hatte noch nie ein erstes Gespräch mit einem Fremden wie mit ihm, bei dem ich ständig richtig nachdenken musste über meine Antwort. Und ihm dabei halt in die Augen schauen. Manchmal hat er auch gesagt, schau mich an dabei beim Nachdenken. Richtig interessant.
Mhm.
Eine Sache erzähle ich noch, was er auch gefragt hat. Er meinte zu mir, heute Abend, bevor du schlafen gehst, sag laut, ich brauche ... und dann ergänze, was du brauchst. Sag den Satz zu dir. Und sag ihn auch jetzt zu mir, sag, was du brauchst. Und ich habe keine Antwort parat gehabt. Ich musste sehr nachdenken. Viele meiner Antworten, die mir dann eingefallen sind, die ich gesagt habe, hatten nicht wirklich mit mir zu tun, sondern mit anderen Menschen, was die gerade brauchen. Thema Gesundheit. Und da hat er mir immer direkt gesagt, hey, nein, das, so berechtigt das ist, das sind die anderen Menschen, die das brauchen. So nahe sie dir stehen, was brauchst du? Und dann hat er mir, nachdem ich noch so ein bisschen nachgedacht habe und dann irgendwann auch gesagt habe, hör zu, ich muss weiter drüber nachdenken, ich kriege jetzt keine gute, spontane Antwort, hat er mir gesagt, ich sag dir eine Sache, die du brauchst, wenn ich dich lese. Allianz. Und das ist genau das, was du mir vorhin gesagt hast zum Thema Freundschaft. Dass ich nicht nur eine, zwei, drei tiefe, qualitative Bindungen brauche mit Menschen über mein Leben hinweg, sondern auch ein bisschen Quantität, ein bisschen eine Allianz um mich herum.
Ich finde es spannend, dass du diese Begegnung hattest, weil jetzt so für euch da draußen, Matthias, wenn man Matthias persönlich kennenlernt, und das sagen auch alle meine Freunde über dich, du bist sehr da, wenn man mit dir spricht. Und du, eigentlich war dieser ältere Herr, mit dem du gesprochen hast, war ein bisschen dein Spiegelbild, weil du bist eigentlich die Rolle, die er gespielt hat. Das bist du ganz oft abends. Du sitzt da, du stellst Fragen, du bist sehr da beim anderen, du willst den anderen genau kennenlernen.
Mhm.
Und jetzt warst du mal derjenige, der diese Fragen bekommen hat.
Ja.
Wie hat sich das angefühlt?
Ich kann dir sagen, wie sich's angefühlt hat, weil er sogar das noch für mich formuliert hat, was er da gerade sieht. Er hat gesagt, ich sehe, du sprichst die Sprache dieses Menschlichen, dieses genau hinschauen und so weiter. Du verstehst jedes Wort. Und dann meint er, eine Sache sage ich dir, du weißt genau, wie man Vertrauen gewinnt, aber du weißt nicht, was du damit anstellen sollst. Und so hat sich's angefühlt. Also wenn ihr diesen Satz hört, geht's euch vielleicht auch so. Da liest jemand wirklich in eurer Seele, hier und jetzt, und sagt euch Dinge. Und es war nicht esoterisch und astrologisch oder so, sondern er war wirklich, das waren ganz konkrete Sätze zu mir. Und zu dem Sitznachbarn von mir zum Beispiel hat er Welten andere Dinge gesagt, die auch komplett zugetroffen haben. Das war ein Feierabend. Ein Abend, wo schön gegessen wurde, wo live Musik gespielt wurde. Aber bei uns hätte es passieren können, dass jeden Moment jemand in Tränen ausbricht, weil er so berührt wird und gesehen wird.
Und das finde ich so großartig am Altern.
Ja.
Eigentlich ist es genau solche Geschichten wie die, weil wir lernen öfter solche Menschen kennen. Und ich hatte das letztes Jahr, dass wir jemanden kennengelernt haben, mit dem, es ist ein Produzent, und der ist wahnsinnig toll gealtert.
Ja.
Einfach unfassbar toll. Ich saß die ganze Zeit da und habe mir gedacht, oh mein Gott, ich möchte genauso so altern.
Ja.
Dann waren wir in Wien, dann haben wir die ganze Familie kennengelernt. Wir haben dieses Leben gesehen. Und du hast gesehen, da ist ein Mensch, der übergreifend in all seinen Bereichen sehr weitreichend gedacht hat.
Ja.
Und ich finde, das sind Dinge, die mich wirklich anspornen im Leben. Das ist nicht dieses, weiß ich nicht, die Summe Geld zu verdienen oder den einen bestimmten Job zu haben, sondern nee, dass du dir wirklich rundum ein Leben aufbaust mit einer Allianz.
Ja, ja.
Mit einer Familie.
Das ist übrigens keine Versicherungswerbung. Was wir
er war Versicherungsvertreter von der Allianz. Weißt du, was du brauchst?
Jetzt wissen wir, was er eigentlich als Ziel hatte, weil ich war ein bisschen wieder misstrauisch.
Ja, ja,
das natürlich. Das ist immer die klassische Rolle bei uns beiden. Matthias kommt und ist total begeistert und ich sag dann, Moment mal, was Vorsicht, wollte der?
Der hat dich manipuliert. Du hast ja recht, hat er. Ja.
Ja.
Aber gut, ich fühle mich gut manipuliert.
Darfst du denn mal in die Villa?
Wir haben uns umarmt. Ja, ich darf in seine Villa irgendwann. Ich soll mich melden.
Du hast es geschafft, Matthias.
Ich habe es jetzt geschafft.
Du hast geschafft. Du hast das, was ich die ganze Zeit seit Jahren in Berlin versuche. Ich gehe mittags in die Paris-Bar. Ich gucke, dass ich irgendwie... Ich geh dahin.
Du gehst ins KDW, reiche an der Fischtheke gucken.
Ja, ich gehe...
In ihren Steppwesten.
Ja.
Und du wunderst dich, dass sie nicht zu dir kommen und dich ansprechen und sagen, willst du mal in meine Villa? Du guckst so schön, wie ich Fisch esse.
Keiner lädt mich in seine Villa ein. Und ich sag euch... Es ist jetzt wirklich so, wenn jetzt irgendjemand dabei ist, der reich ist, ja, ich bin fantastisch.
Ja.
Ich bin für euch fantastisch. Ich will nicht an euer Geld, das will ich wirklich nicht. Ich habe da andere Ziele, aber ich brauche eure Denke. Ich will mich da austauschen. Das ist, ich kann auch was bieten. Ich kann designen, das habe ich nämlich gelernt. Ich habe gelernt, du musst immer auch was bieten können.
Ja.
Ich muss nur überlegen, was ich bieten kann, aber ja.
Aber komm, wir fassen diesen Block, den wir da jetzt erzählt haben, mal zusammen, als wenn ihr mit dem Altern Probleme habt oder euch darüber Gedanken macht, haltet mal Ausschau nach Leuten, die objektiv rein nach Lebenszahl deutlich älter sind und über die ihr sagen würdet, fantastisch gealtert. Das ist im wahrsten Sinne ein Best-Ager.
Ihr werdet euch erschrecken, wahrscheinlich, also ich habe mich erschreckt, als ich mal wirklich den Fokus darauf gesetzt habe, jeden Tag zu gucken und habe gemerkt, ui, da ist in meinem Umfeld gar nicht so viel dabei.
Ja, das ist es nämlich, das sind ja Einzelfälle.
Ja, und ich hatte dann schon das Gefühl, wir müssen uns alle ein bisschen mehr gegenseitig retten.
Ja, wir haben noch so ein Beispiel von Best-Agers in diesem Sinne kennengelernt, unsere Literaturagentin Barbara.
Oh.
Mit der wir jetzt das Buch schreiben, was die uns an Feedback gibt und wie sie uns bei diesem Weg hilft, das ist ja für uns auch eine komplett neue Welt. Diese Verlagswelt kennenzulernen, wie Buchschreiben funktioniert. Mhm. Und in dieser neuen Welt ist Barbara ein alter Hase und halt ein fantastischer alter Hase.
Was ich so fantastisch an ihr finde, ist, dass sie Scharfsinn mit Vertrauen kombiniert.
Oh ja.
Und ich finde, das ist auch etwas, was man erst im Alter lernt.
Mhm.
Also jetzt auch so in jüngeren Jahren, wenn ich jetzt so auf meine 20er zurückschaue, denke ich oft, na Mist, da war ich echt sehr, sehr naiv. Aber eigentlich ist es auch cool, dass ich naiv war.
Ja.
Weil das macht es auch kreativ, es macht es besonders, man hat viel zu erzählen.
Ja.
Und wenn man älter wird, kommt so ein Scharfsinn dazu. Und wenn man dann noch aber das Vertrauen behält und dann menschliche Bindungen aufbaut, dann wird es richtig stark.
So, jetzt fächern wir mal das Thema noch in andere Richtungen auf. Haben wir eine Sprachnachricht, die uns dabei hilft?
Ich habe eine, die mich sehr berührt hat.
Hallo Iris, ich wollte gern was zur nächsten Podcast-Folge sagen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man alt ist. Als mein Sohn todkrank war die ganzen Jahre, habe ich mich immer, immer, immer älter gefühlt. Irgendwann, muss ich sagen, habe ich mich gefühlt wie 75, aber wie alte 75. Ich konnte ungelogen keine 30 Meter mehr schnell gehen oder einigermaßen zügig gehen. Ich habe gedacht, ich sterbe. Also mein Herz hat gestolpert. Ich habe gedacht, jetzt ist es einfach vorbei. Und mein Körper ist jetzt, also ist in echt 48. Und inzwischen, also nach den vielen Monaten, seitdem er transplantiert ist, fühle ich mich immer jünger. Ich glaube, ich bin inzwischen jünger als 48. Und dieses Jüngerfühlen drückt sich dadurch aus, dass ich fit bin. Mein Körper ist fit. Also ich schnaufe nicht wie ein Nilpferd, wenn ich in den fünften Stock rauflaufe. Ich kann weit laufen. Nicht nur 30 Meter, sondern 30 Kilometer. Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, mein Hirn macht einfach wieder das, was ich will und merkt sich Sachen und vergisst nicht alles. Ich will sagen, auch wenn man sich mal in einer gewissen Zeit im Leben alt fühlt, man kann immer was dagegen tun. Immer. Egal, ob man krank ist oder gesund. Man kann immer was dagegen tun, sich jetzt irgendwie uralt zu fühlen. Das ist meine feste Überzeugung.
Mir war das heute ganz wichtig, diese Sprachnachricht in die Podcast-Folge zu packen. Weil sie eigentlich in einer Sprachnachricht genau das sagt, was ich in letzter Zeit übers Altern denke. Ich habe mich wieder. Nee, doch nicht.
Komm her, wir machen kurz Pause.
Also die Sprachnachricht. Mich hat es gerade kurz gepackt. Ja, also mit ihr stand ich zum Beispiel ein bisschen im Austausch, schon ein paar Wochen vorher. Und sie hat eine ganz krasse Geschichte. Sie hat ja auch das Wort transplantiert erwähnt von ihrem Kind. Und ich hatte in letzter Zeit super viel Kontakt zu Leuten, die genau solche Probleme haben. Und bei denen halt, die jung sind, die wirklich jung sind. Und auch die Angehörigen sich dann einfach super alt fühlen in der Zeit, weil man so viele Sorgen hat, weil man nichts anderes macht. Zum Beispiel, wir stehen morgen auf der Bühne. Ich habe kein Outfit gekauft, Leute. Ich hatte keinen Kopf. Ich hatte absolut keinen Kopf dafür. Aber das Witzige ist, ich habe mir dann noch irgendwann mal gedacht, ja, ihr müsst ja mit dem Outfit leben. Also ihr schaut mich ja an, nicht ich. Also ich muss nur das anziehen. Ja. Aber das ist das. Man hat irgendwann mal, es gibt so Lebensphasen, da hat man so viele Sorgen. Dass man plötzlich, ich kenne das so gut, dieses Gefühl von, ich kann nicht mehr atmen.
Ja.
Ich weiß, ich fühle mich irgendwie wie gelähmt. Man kann plötzlich nichts mehr machen. Ich habe auch immer in diesen Phasen gesagt, ich fühle mich so unfassbar alt auf einmal.
Ja.
Und wenn das dann aber vorübergeht, dann ist das wie ein neuer Frühling. Man wird auf einmal total jung, man wird wieder ganz anders. Man sieht so viel Schönes, so viel Neues, man ist so dankbar. Und deswegen wollte ich diese Folge machen, weil es nicht darum geht, alt zu werden im Sinne von alt, weil ich glaube, mit 70 kann ich mich teilweise besser fühlen als mit Mitte 20. Ich glaube da sehr fest dran. Ich fühle mich heute viel, viel jünger und viel, viel besser und ich bin Mitte 30.
Ja, das ist übrigens was ich mir mit 16 vorgenommen habe, so zu denken, wie du es gerade beschreibst. Damals habe ich öfter mal ältere Leute dabei beobachtet, wie sie sich gegenseitig von ihren Gebrechen erzählen. Was ich nicht verurteilen will, wollte, weil ich es nachvollziehen kann, wenn man die Gebrechen hat, dass man miteinander darüber auch sprechen muss.
Ich habe heute auch Rücken.
Ja, aber der Punkt ist, wenn man dabei ist als junger Mensch, dann bekommt man öfter mal den Satz zu hören, wart ab, bis du in meinem Alter bist. Dann hast du das auch. Und ich habe diesen Satz damals richtig abgelehnt für mich. Ich habe gesagt, nein, das wird zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn du denkst, Altern ist gleichbedeutend mit abbauen, dann passiert das auch. Heißt nicht im Umkehrschluss, dass wenn du abbaust im Alter, dass das deine Schuld ist, weil du daran geglaubt hast. Darum geht's nicht. Aber es geht schon darum, dass du von vornherein das verstehen kannst, schon als ganz junger Mensch, was du gerade beschrieben hast. Dieses Gefühl von schrecklichem Altern, das hat nicht was mit den Jahren unbedingt zu tun, sondern mit Sorge, mit Umständen, was gerade Phase ist. Und du kannst genau andersrum als älterer Mensch Umstände haben, Gefühle haben, Gedanken haben, Menschen um dich haben und so weiter, die dich sehr, sehr jung fühlen lassen. Das ist keine zwangsläufige Entwicklung. Je älter du wirst, desto schlechter wird's. Und das ist, finde ich, richtig wichtig zu verinnerlichen, von klein auf schon. Und sich nicht zu oft anzuhören, wenn Leute sagen, wart ab, bis du in meinem Alter bist, dann wird's dir auch schlecht gehen. Da immer zu sagen, nee, stimmt so nicht.
Weißt du, welchen Aspekt ich noch unbedingt gerne in die Folge reinbringen möchte heute? Den medizinischen.
Ja. du hast einen fantastischen TED-Talk gefunden. Den hast du mir nochmal gezeigt. Du hattest ihn schon gesehen, dann haben wir ihn zusammen nochmal angeschaut und ich war auch hin und weg davon. Und den packen wir euch in die Shownotes.
Also als wir diese Demenzgeschichte mal erzählt haben, du hast ja von diesem einem Bolero Song erzählt.
Wenn ihr das nochmal hören wollt in Kapitel.
Song, das ist ein Stück eigentlich.
Ja, war einer der Hits von, von Maurice Ravel. Der war eine Weile in den Charts damals, ja. War ja eigentlich als Soloalbum geplant, aber das ist dann zu so einer Auskopplung geworden aus so einem Album. Ne? Carmen oder so. Ja. Nein, wenn ihr das nochmal nachhören wollt, die Geschichte. Es gibt sie bei uns in der Folge Couple of Mental Blocks. Und ich verlinke euch diesmal auch die Podcast-Folge, ich glaube, das habe ich letztes Mal vergessen, aus der ich die ganze Geschichte habe, Radiolab. Die gehen dann natürlich nochmal viel tiefer ins Detail und richtig gut.
Auf jeden Fall. Ja. Ich habe mich viel mit Demenz und so beschäftigt. Und irgendwann habe ich eine Faszination dafür bekommen, weil ich gedacht habe, okay, was ist das eigentlich, dass wir gehen doch alle zum Psychologen oder zum Psychiater, aber der guckt sich ja gar nicht unser Gehirn an. Und was ist, wenn unser Gehirn vielleicht wirklich strukturelle Probleme hat? Also strukturelle Probleme halt im Sinne...
Strukturellen Rassismus. Ja. Erkennbar. Ja.
Betriebsrat wählen. Nein. Nee, ich meine jetzt, was ist, wenn wirklich Verformungen da sind, wenn etwas nicht richtig läuft, weil ich finde, wir gehen viel zu sehr in der Gesellschaft davon aus, dass wir alles selber behandeln können, indem wir es besser reflektieren.
Und indem wir erst am Symptom ansetzen, nämlich beim Verhalten, dass man sagt, okay, ich sehe dein Verhalten, das kommt in diesem TED-Talk vor, du bist schwer gewalttätig, jetzt bringen wir dich in so eine Verhaltenskorrektur, keine Ahnung, Therapie, ja? Und er sagt, das ist ja sogar grausam. Wenn du dann feststellst bei einem Blick ins Gehirn, ey, das Problem ist nicht das Verhalten, das ist nur das Symptom. Wir müssten beim Gehirn ansetzen.
Genau. Nachdem ich das Video gesehen habe, habe ich sofort meine beste Freundin angerufen und habe gesagt, deine Kinder müssen aufhören, Football zu spielen. Weil ihre Kinder spielen Football und ich war total begeistert.
Ja.
Wir haben in den letzten Monaten das total gefeiert und haben gesagt, boah, mega Team und so, total toll. Mhm. Dann habe ich das Video gesehen und da ging es darum, die haben von den Ex-NFL-Spielern die Gehirne untersucht. NFL, Football, Amerika und so, ne? Ja, ja. Ziemlich groß. Die haben die Gehirne untersucht und die waren fast alle beschädigt.
Ja.
Und die haben auch
fast alle heißt wirklich, sie haben 110 und 109 davon waren beschädigt, ne? Massiv beschädigt.
Genau.
Ich weiß nicht, ob die Zahlen exakt stimmen, aber fast alle. Ja.
Ja, das war total krass. Und das Verrückte ist, du kannst das erst sehen, wenn die Personen tot sind.
Mhm.
So. Also ihr müsst euch das mal angucken. NFL und CTE, also CTE. Das ist richtig krass. Also das ist auch in Amerika eine riesengroße Diskussion. Ich habe hier in Deutschland nichts davon mitbekommen, weil gut, ich interessiere mich auch nicht so für Football. Aber dass diese Sportart auch so ein bisschen schwierig ist, weil du ja sehr viel mit deinem Kopf machst.
Ja.
Du rammst dich da rein. Du stürzt sehr oft. Und dadurch, dass die halt so oft stürzen und diese Rumrammerei die ganze Zeit haben, altern die schlecht, sterben früh. Teilweise ist da auch sehr viel Suizid dabei. Und die haben sich dann halt irgendwann mal gefragt, okay, woher kommt das? Was ist das? Und dann haben die sich die Gehirne angeschaut und haben gesehen, okay, das hat einen Effekt.
Ja.
Der Vortrag bei TED geht sogar so weit, das hat jetzt alles in meinem Kopf verändert gerade.
Das hat auch was bei dir im Kopf verändert.
Alles bei mir verändert.
Dein Gehirn umstrukturiert, ja.
Das zum Beispiel, stellt euch vor, ihr seid als Kind hingefallen. Dann kann es sein, dass es einen Grund gibt, warum ihr mit 15, 16 wirklich scheiße seid.
Mhm.
Weil eventuell das Gehirn so beschädigt worden ist beim Treppensturz, dass bestimmte Bereiche nicht mehr richtig funktionieren.
Mhm.
Und ihr deshalb ein Verhalten an den Tag legt, was schwierig ist, ja. Und das hat mich richtig fasziniert. Also erstmal, dass man so bisher nicht so darüber nachdenkt.
Ich finde, der Vortrag stimmt vor allem deshalb so optimistisch, weil er aus all diesen Beobachtungen eine Antwort ableitet, nämlich wenn wir Psychiatrie und Neurologie kombinieren, wenn wir das Gehirn anschauen und als Ursache behandeln und nicht immer das Verhalten als die Ursache behandeln oder überhaupt betrachten, ja. Wenn wir uns aufs Gehirn konzentrieren, kann man das verbessern. Man kann das behandeln. Er zeigt dann Beispiele davon, wie Dinge geheilt werden.
Ich finde es auch voll krass, weil guck mal, du gehst doch zum Psychologen? Und dann sagt er, ja, okay, safe, Depression.
Ja.
Okay, ich glaube, ein Psychologe sagt nicht, ey, safe, Depression.
doch, solche gibt's, ja.
Das ist so Gen Z.
Yo, Bro, ich sehe dein Problem. Ja. Sheesh, safe Depression, Alter.
Quelle, vertrau mir, Bruder. Nein, worauf ich hinaus will, wir gehen halt zu den Ärzten, wegen unserer mentalen Gesundheit, aber die gucken sich das ja gar nicht richtig an. Da gehst du ja nicht ins MRT oder so, in der Regel.
Selten, ja.
Selten halt, ne? Stell dir mal vor, wir würden es mehr machen. Und dann würden die das dann erkennen. Und vielleicht würden wir dann auch ganz anders mit Kriminellen umgehen. Wir müssen eh mal eine Folge Couple of Criminals machen.
Machen wir. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon ankündigen für die folgende. Weil wir erstmal gucken müssen, wenn wir zurückkommen von unseren Live-Shows, wie wir die nächste Folge planen.
Genau.
Wir machen es wieder in einer Instagram-Story, schreiben wieder auf Discord, was das nächste Thema wird und sind immer offen auch für Vorschläge von euch, was mal ein Thema sein sollte. Aber Couple of Crimes oder Couple of Criminals steht auch auf unserer Liste.
Ja, und ich finde es halt richtig spannend, weil man dann so viel aus dem Gehirn ableiten kann.
Ja.
Und dass man auch noch so viel dafür tun kann. Und ich finde, wir sollten... Ich finde es so krass, Matthias, ich denke so viel darüber nach, umso älter ich werde. Warum haben wir das in der Gesellschaft so, dass wir unser Gehirn vernachlässigen? Weil, also es geht ja immer, oh, was jetzt beim Psychologen oder so, ne? Es wird ja, es hat mehr gesellschaftliche Akzeptanz schon, aber es ist immer noch so ein bisschen stigmatisiert. Und ich finde es total wichtig, dass wir da einen ganz krassen Fokus drauf legen. Weil, und das finde ich das Faszinierende, zum Beispiel Alzheimer. Das fängt teilweise 50 Jahre vor den ersten Symptomen an. Oder wenn.
Und wäre im Gehirn erkennbar, genau.
Ja, wenn manchmal, es gibt auch so Krankheiten, wo einfach nur so 2% des Gehirns nur noch funktionieren und du denkst, du bist komplett normal, weil man hat keine krassen Symptome dann.
Ja.
Und darum, also ich finde, das Gehirn, und darauf will ich jetzt hinaus, auf diese Analogie, das Gehirn ist eigentlich das Symbol für unser Leben. Wir leben ganz viel, verbringen so unsere Zeit und spüren gar nicht, was da vielleicht schon schief läuft. Oder verstehst du, was ich meine?
Ich glaube, man hat genau verstanden, was du meinst, ja. Also nochmal von der Seite an das Thema Gehirn. Das Gehirn sind wir.
Ja, das kann man zum Beispiel auch gar nicht transplantieren.
Ja, genau, ne? Weil wir vorhin von Organtransplantationen gesprochen haben. Leute, das ist zurzeit immer wieder ein Thema in unserem Leben gerade. Falls ihr keinen Organspendeausweis habt und ihr seid offen dafür, ey, das ist mal wirklich was, wofür wir hier ein bisschen plädieren können. Das ist eine gute Sache. Das ist in Deutschland ja ein schweres Thema, weil wir das hier nicht geregelt haben wie in anderen Ländern mit einer Widerspruchslösung. Aber ich sag's gerade auch nochmal als Stichwort, weil ich ein Gespräch hatte mit einer Freundin diese Woche und es ging um eine Organtransplantation und sie hatte sich nie so richtig damit beschäftigt und meinte so, ach, ich wusste gar nicht, dass das geht mit Nierenspende. Und dann habe ich gesagt, ja doch, ich glaube, das geht mit fast jedem Organ, nur natürlich nicht mit dem Gehirn. Und dann so war halt plötzlich der Gedanke, ja logisch, weil das Gehirn ist ja auch in dem Sinne nicht irgendein Organ, sondern das bist du. Sobald du das Gehirn irgendwo rein transplantiert hast, kann man es auch so sehen, nee, du hast den Körper der anderen Person zu deinem Gehirn rüber transplantiert. Also wir sind das.
Aber es ist noch nicht richtig möglich.
Ich weiß.
Es würde möglich sein.
Es gab Experimente damit, ne?
Ja, es hat was mit dem, ich glaube, mit dem Rückenmark oder so,
dass
es dann schwierig ist. Aber wie krass wäre das? Stell dir vor, du kriegst dann echt ein neues Gehirn. Und dann bist du einfach auch eine neue Person.
Ich habe so viel witzige Comedy zu diesem Thema Gehirntransplantation schon gehört. Ricky Gervais hat eine Sache wohl darüber erzählt, wenn er sein Gehirn transplantiert hätte, bekommen würde in einen anderen Körper und dann halt masturbieren würde. Was das für ein Erlebnis wäre, weil es ja nicht sein Schwanz wäre. Aber dann sagt er, ja, aber es wäre ja auch nicht meine Hand. Also eigentlich gucke ich ja dann nach fremden Personen dabei zu, wie sie es macht. Komm, wir machen auch ans Thema Gehirn einen Haken und gehen nochmal in eine neue Richtung mit dem Altern.
Ich suche eine Sprachnachricht raus. Ich habe jetzt nochmal eine Sprachnachricht, auch von einer sehr jungen Hörerin, nämlich Selina.
Hallo liebe Iris und hallo liebe Matthias. Ich bin 11 und werde bald, also am Sonntag 12, aber ich habe trotzdem eine Sache dazu zu sagen. Und zwar, ich bin zwar erst 11 und werde bald 12, aber zurzeit fühle ich mich relativ alt. Auch, es klingt wirklich sehr, sehr komisch, aber gerade merke ich einfach, wie schnell diese Zeit vergeht und dass man auch eigentlich jeden Tag nutzen sollte. Ja, und außerdem gibt es eine Sache, die mich zum Beispiel gerade so belastet als 11-Jährige. Die Umwelt so, Man merkt einfach durch das ganze Plastik und den ganzen CO2, wie sich die Jahreszeiten so ein bisschen verschieben. Und ich finde es einfach so krass, weil es hätte doch auch anders gerade sein können. Deswegen, ja, das ist mein Audio dazu.
Ich finde das eine fantastische Sprachnachricht von Selina.
Ja.
Vielen Dank. Und schaut mal, Leute, auch jetzt bei der Sprachnachricht, ne? Nicht nur bei der Vincent sprach ich, der vom Scheiß Problem. Mhm. Das hätte jetzt auch eine ältere Person sein können.
Ja.
Die genau das sagt. Die sagt, hey, ich muss irgendwie den Tag nutzen und mich belastet das Thema, das Klimathema und so, was da gerade passiert. Und
aber es macht einen Unterschied, dass dann doch, wenn du mit 11 Jahren weißt, deine durchschnittliche Lebenserwartung wird auf jeden Fall hineinragen in die Zeit, in der, das ist jetzt nicht mehr aufhaltbar, mit dem Planeten Dinge passieren, die wir hätten vermeiden können als Menschheit. Wenn wir uns denn als Menschheit begriffen und verhalten hätten frühzeitig und nicht als Nationen und Lager.
Genau. Und ich finde, es macht auch viel mit einem, wenn man das von Selina hört, ne? Mhm. Und jetzt, Matthias, wie Steve Jobs so schön gesagt hat, connecting the dots. Mhm. Ich habe so viel in letzter Zeit darüber nachgedacht, ob jetzt zum Beispiel solche autoritären Typen, die sehr viel Macht auf der Welt haben, wenn ich jetzt so viel darüber weiß, wie sehr ein Gehirn kaputt gehen kann, wie oft sind die hingefallen, als die klein waren? Und ohne Scheiß, jetzt mal, wir lachen, ne?
Ja.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, was passiert denn hier gerade? Das kann doch nicht mehr so angehen. Also, du kannst doch nicht das solchen Typen überlassen.
Willst du Brainscans als eine Voraussetzung für Führungspositionen
absolut
einführen?
Ja, ich würde so viel verändern. Die müssen schlafen.
Mhm.
Die müssen die Brainscans auf jeden Fall.
Mhm.
Weil das ist echt, es ist ja, das Verrückte ist ja, dass wir gerade, finde ich, so ein Parallelsystem haben. Also auf der einen Seite gibt es so diese alte Welt. Du hast dann diese autoritären Typen.
Mhm.
Die völlige Allmachtsfantasien haben und völlig weird von ihrer Art sind. Und dann gibt es so viele aus der Bevölkerung, die so sind wie wir, die so das Internet und Memes und Freiheit und hey und...
Genauso würde ich uns beschreiben, Iris, ja.
Wir genau.
sind Internet und Memes und Freiheit und hey. Hey ist das Beste. Wir sind Generation hey.
Ja, ich bin auch ein paar Mal hingefallen.
Stand die Schaukel zu nah an der Wand als Kind. Finde ich übrigens einen der besten Disses, ja, die es gibt. Ist halt abgegriffen, aber der ist schon, also hier im Kontext mit Brain Damage, ist das schon ein ziemlich guter Diss.
Worauf ich hinaus will, ich finde, das muss wachsen. Ich habe noch keine richtigen Worte, Leute, ich feile noch an diesen Gedanken. Mhm. Ich habe diese Gedanken seit ein paar Wochen, seit ein paar Monaten und ich muss die noch in schöne Wörter packen. Ich kann das noch nicht. Ich habe auch ein bisschen was mit dem Gehirn wahrscheinlich.
Das hast du vor allem vor 10 Sekunden schon gesagt. Ja. Du hast definitiv was mit dem Gehirn. Aber vielleicht hast du auch was mit dem Gehirn.
Ich finde, wir sollten halt mehr auf das Medizinische achten und die Dinge könnten so anders sein. Auch jetzt in Bezug auf Couple of Shit Moves und die Show und so, als wir diese ganzen Vorbereitungen auch mit dem Buch, womit wir uns gerade beschäftigen, so fantastische Vorträge gesehen, wo es auch sehr darum geht, wenn wir das mehr lernen, dass wir Komplexität zulassen, Meinungsverschiedenheiten zulassen und halt auch viele Dinge mit einbeziehen, wie zum Beispiel den medizinischen Aspekt, wenn du ein Arschloch bist.
Ja, man kennt das. Die Arschlochwissenschaft, ja.
Dann könnten daraus fantastische Generationen wachsen. Und ich sehe da momentan eine riesige Chance.
Ja.
Ich sehe sie.
Lest euch mal in die Studien von Dr. Wichser ein. Der macht sehr viel in der Arschlochwissenschaft.
Ach Mann. Hast du?
Ich habe dir gut zugehört und ich finde, dass du recht hast. Das ist wirklich was, worauf man viel, viel mehr achten sollte. Ich finde noch, wenn man das Medizinische als Aspekt mit betrachtet, es ist doch wahnsinnig viel Forschung seit Jahren schon. Und es geht natürlich immer weiter in die Richtung, wie man Alter, physisches Alter, rückgängig machen kann. Also jetzt nicht nur das Gehirn, sondern auch gerade Thema Haut, Falten, Muskeln und so weiter, Bindegewebe.
Deswegen hört auf mit der Botox-Scheiße, ja. Mann. Wir können uns bald jung spritzen.
Ja, das ist aber die Frage. Willst du? Willst
ja,
du das?
Auf jeden Fall. Ey, Matthias, sobald die Spritze für Brüste da ist, auf jeden Fall werde ich mir das spritzen.
Ja, wird es geben, bestimmt. Ich denke eher an Pillen, Aber keine Ahnung, da bin ich ja jetzt auch, das geht auch gar nicht so darum, jetzt hier ins Detail zu gehen, wie diese Forschung aussieht und wie das dann funktioniert, Telomere wieder zu verlängern, die gekürzt wurden. Ich habe mal vom Hummer erzählt. Hummer sind in der Theorie unsterblich. Mhm. Wegen dieser Telomere, das sind also Verlängerungen ihrer DNA, haben wir auch, haben Lebewesen und im Laufe der Zeit werden die kürzer und kürzer bei der Reproduktion von Zellen. Mhm. Bis sie weg sind. Und wenn die dann weg sind, das war quasi der Puffer, diese Telomere, danach fängt die DNA an, sich zu verkürzen und zu verkürzen. Und je kürzer die DNA bei der Zellreproduktion wird, desto älter wirst du, weil die Zellen nicht mehr vollständig sind. So, und dass man das wieder rückgängig machen kann und wieder die Telomere wieder länger machen kann, dass dein Puffer wieder größer wird. Mit jeder Zellerneuerung, die du hast, wirst du nicht wirklich älter. Sogar rückwärts. Das ist möglich. Und da hat halt mich letztens jemand gefragt, ob wir beide eigentlich Bock hätten, das zu machen und ob wir unsterblich werden wollen würden. Mhm. Du ja definitiv, ne?
Auf jeden Fall. Ich finde, ich bin so traurig, dass ich nicht unsterblich bin. Also unsterblich nur, wenn ich gesund bleiben kann dabei, weil dann macht es auch richtig Spaß.
Das ist wichtig.
Ja. Ich würde so viele Leben leben. Das wäre großartig.
Bei mir schwankt es, mal sage ich ja, mal denke ich auch, nee, irgendwie finde ich es gut zu wissen, dass das irgendwie auch, dass das eine endliche Sache ist hier. Aber ich weiß nicht, ich habe da keine feste Meinung, die ich jeden Tag identisch fühle. Das ist mal so, mal so. Der mit mir darüber geschrieben hat, ist einer unserer Hörer, der hat das dann noch so beschrieben. Er hat gesagt, dass es ihm davor grauen würde, vor einer Menschheit, die zum Beispiel 800 Jahre alt wird, wenn er jetzt schon sieht, wie... hat er dann so ein bisschen über einen Kamm geschoren, 60- bis 80-Jährige, wie die sich jetzt gerade verhalten. Also in Richtung Höchstwahlalter hat er gedacht, wenn die konservativ werden, ne? Und versuchen wollen, politisch so Einfluss zu nehmen, dass die Dinge wieder zurückkommen sollen zu Zeiten, die nun mal vorbei sind, die nicht mit dem Wandel gehen wollen. Ich habe noch überlegt, wie das denn wäre und ihm dann auch geantwortet, es kann doch sein, wenn die Dimensionen sich verschieben, stell dir vor, du bist 800 und du schaust auf jemanden, der 60, 70, 80 ist und der jetzt auf einmal zurück will in seine Jugend. Muss das in deinen Augen nicht eine Art Pubertät sein? Eine Pubertät mit 80?
Ja, na klar. Also wenn du 800 Jahre alt werden kannst, dann siehst du ja auch nicht. Ich glaube auch, dass wir mit 70, 80, also jetzt unsere Generation, wir werden anders aussehen als die heutigen 70, 80-Jährigen.
Das auch. Das Aussehen, ja.
Wir sehen ja jetzt schon mit Mitte 30 teilweise anders aus als die, guck dir doch die Bilder von 30-Jährigen aus den 80ern an. Mhm. Andere Nummer, die sehen aus, die sind irgendwie mit 25 bis 55 stehen geblieben und sahen direkt mit 25 aus wie 55.
Da gibt's auch, es gibt Vsauce, einen YouTuber, der dazu ein Video macht, das wirklich interessant ist. Also die Einzelfälle der Bilder, die er zeigt, sind teilweise wirklich krass. Genau das, was du gerade sagst. Du siehst Leute, von denen du dann dazu liest, okay, die sind zu dem Zeitpunkt, in dem das Foto entstanden ist, 18, 19 oder noch jünger und sehen aber wirklich aus, wie du und ich wahrscheinlich mit 60 oder 70 noch nicht aussehen werden. Das ist heftig, richtig heftig. Aber er geht da ins Detail und sagt, deine Behauptung, deine These gerade ist wahr und falsch zugleich. Also es stimmt, selektiv wahrgenommen stimmt es. Es gibt Fälle davon, aber es hat dann auch sehr viel mit dem Effekt zu tun, dass durch die Zeit, in der es aufgenommen wurde, durch die Kleidung, die sie tragen, die Frisuren, die sie haben und so weiter, dass da sehr, sehr viel mit unserem Eindruck passiert, ob die denn dann wirklich so insgesamt alt aussehen.
Total, aber ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, unsere Eltern haben in unserem Alter ein Haus gebaut. Ey, Matthias, ich bin froh, dass wir überhaupt irgendwie eine Miete bekommen.
Ja.
Also wir leben unser Leben auch kindlicher. Also wenn ich mir überlege, meine Mutter in meinem Alter, der Mann ist zu dem Zeitpunkt gestorben. Sie hat zwei Kinder gehabt, die sie großziehen muss. Sie hat selbstständig im Kiosk gearbeitet, hatte nicht genügend Geld. Das sind Probleme. Ich habe nicht ansatzweise solche Probleme, nur nicht mal irgendwas davon. Also ich hab auch Probleme, aber eher so emotional und Sorgen und so Sachen. Das ist irgendwie, ich glaube, das macht ganz viel aus.
Ja, dazu übrigens noch ein abschließender Gedanke, aber den habe ich gar nicht in der Vorbereitung auf die Folge heute berücksichtigt und deshalb jetzt auch keine Quelle dazu. Ich kann gucken, ob ich eine finde und sie euch in die Shownotes packe, aber ich habe es einfach letztens im Radio gehört und mir fällt es gerade ein, wo du darüber sprichst, ne? Über dieses völlig andere Lebensverhalten in unserem jetzigen Alter, als es unsere Elterngeneration eben in diesem Alter hatte. Und zwar Kinder kriegen. Da ging es in diesem Radiobeitrag darum, dass so verbreitet ist, dass Frauen bis zu einem bestimmten Alter Kinder kriegen sollten und danach wird es immer riskanter für die Gesundheit des Kindes. Und sie sagt, das sind alles Ergebnisse einer Statistik in Zeiten, in denen es noch nicht die medizinischen Möglichkeiten gab, die wir heute haben. Diese Statistik muss komplett neu geschrieben werden.
Und geht es jetzt auch älter?
Ja, das ist das, worauf sie hinaus will. Also das Risiko steigt, das stellt sie nicht in Abrede, aber halt in einem Ausmaß, dass wir da nicht so alarmistisch damit umgehen sollten.
Oh, Gott sei Dank.
Um 1% oder so steigt das Risiko.
Okay, ich glaube dann, Matthias, ich bin mit 55 bereit. Ich muss vorher ein bisschen noch andere Sachen machen.
Ja, aber nicht das jetzt als Fakt nehmen, den ich hier gerade rausgehauen habe, sondern wirklich Hörensagen weitergegeben, was ich in einem Radiobeitrag gehört habe. Ich gucke, ob ich eine Quelle finde, die das ein bisschen solider erklärt.
Vielleicht weiß auch jemand da Bescheid und kann uns da mal schreiben.
Ja.
Kommen wir zum Outro.
Ja.
Hast du eine Sage?
Ja, es gibt eine so schöne griechische Sage, obwohl schön ist sie nicht. Sie ist schon wieder auf Crack geschrieben.
Okay, das mag ich sehr.
Es gibt eine griechische Göttin, die wir uns bis heute jeden Tag angucken können. Sie heißt Eos. Das ist die Göttin der Morgenröte. Wenn wir extra früh aufstehen und uns den Himmel anschauen, dann kannst du sie sehen. Sie ist die Safrangewandete, wird sie genannt, die Rosenwangige. Und ihr Job ist es, den Weg für Helios, für ihren Bruder, die Sonne, zu bereiten. Sie macht das Feld klar, damit die Sonne den Himmel entlang wandern kann. Also das heißt, sie ist die junge, frische, schöne Göttin. Es gibt eine andere Göttin, die eigentlich die Göttin der Schönheit ist, Aphrodite. Und Aphrodite war eifersüchtig auf Eos. Weil die auch schön war und eine andere Art von Schönheit hatte, eine unbedarftere, eine, die sich selber noch, die halt noch jung ist, ne? Die noch nicht viel über Schönheit nachdenkt, die nicht eitel ist. Und es gab ein Ereignis, in dem Aphrodite so eifersüchtig auf Eos wurde, dass sie sogar verflucht hat. Nämlich ihr Geliebter, Ares, der Kriegsgott, der hat irgendwie Eos auch geil gefunden. Und er hat versucht, ihr zu gefallen und kam zu ihr, ne? Und hat gesagt, hier, guck mal, ich, ne? Das ist ja so ein verschwitzter, schnaubiger Kriegstyp.
Mhm.
Und Eos hat halt die ganze Zeit, die war nicht begeistert. Die hat gesagt, oh nee, hier so in meinem Licht, in diesem Morgenröte-Licht, sieht deine Rüstung blutig aus, wie das da drin schillert, das gefällt mir nicht. Hat er seine Rüstung ausgezogen, stand nackt vor ihr. Hat er gesagt, ja, aber gut, deine Haut ist auch so schwitzig, ne? Das ist jetzt nicht alles, fast schlimmer als die Rüstung vorher. Sieht immer noch scheußlich aus.
Kennst du von How I Met Your Mother die Theorie vom nackten Mann?
Nee.
Da geht es darum, dass wenn du einfach nackt, die Frau geht aus dem Raum raus, sie kommt wieder zurück und du bist plötzlich nackt.
Ja.
Spätestens bei der dritten Frau klappt das.
Echt?
Ja.
Ich habe es noch nie ausprobiert.
Ja, an den erinnert er mich. Okay.
Ja. So ein bisschen ist er da. Also es ist wirklich ein sehr brachialer Typ, der da so drüber nachdenkt. Das muss doch klappen. Dann ziehe ich mich halt aus. Dann zeige ich halt einen Dickpick. Nee, klappt auch nicht. Mag sie auch nicht. Wegen der Haut. Dann sage er, was macht er? Er schmeißt Mehl über seinen Körper, damit das Verschwitzte weggeht und er schöner im Licht glänzen soll für sie. Und dann sagt sie wieder zu ihm, ja, jetzt, okay, körperlich gefällt mir das schon ein bisschen besser, aber deine Stimme klingt immer noch wirklich wie so ein Panzer. Ne? Du grölst und rumpelst und bist halt einfach ein Kriegstreiber. Nee, Junge, gefällt's mir nicht. Seitdem flüstert Ares nur noch. Für sie.
Mhm.
Nicht für immer, aber in ihrer Gegenwart. Und das sieht halt Aphrodite und findet das so scheußlich und sagt, komm, wie du dich klein machst vor dieser Göttin, die eigentlich niedriger ist als du. Das ist nicht, die gehört nicht zu den Hauptgöttern hier auf dem Olymp. Und du machst dich hier so zum Affen für sie. Und das macht sie so rasend eifersüchtig, dass sie Eos verflucht. Und zwar dazu, dass sie sich immer in sterbliche Menschen verlieben wird. Unglücklich, weil die ja dann irgendwann sterben. Und genau das passiert. Sie verliebt sich immer wieder in sterbliche Männer. Unter anderem in einen Titonus.
Weißt du, das ist eigentlich prominent getrennt. oder irgendwie sowas Temptation Island oder sowas.
Ja.
Mhm. Ja.
Titonus ist einer, in den sie sich verliebt. Und für den wünscht sie sich, weil sie ihr Problem hat, denkt sie halt, wie kann ich denn diesen Fluch der Aphrodite umgehen? Immer wieder diese Scheiße. Und jetzt bin ich so verliebt in diesen Titonus. Sie kommt auf die Idee, sie wendet sich an den Ranghöheren, an Zeus. Und geht zu ihm und sagt, hey, ich habe mich wieder in jemanden verliebt. Ich weiß, es wird wieder diese Scheiße sein, dass der irgendwann stirbt und dann bin ich wieder todunglücklich. Kannst du den nicht unsterblich machen? Zeus hat aus Gründen, die jetzt zu weit führen würden, ein bisschen Beef mit ihr.
Das kann ich mal, wenn wir ja, mal...
Ja, weil der gebumst hat, Matthias.
Ja, ja,
hat
er, genau.
Hat er, ja. Mhm.
Das ist der Hintergrund, aber das ist komplex. Wir machen mal... Mhm. Es sind Projekte geplant, wo wir mal uns wirklich nur mit den Mythen beschäftigen. Mhm. Brauchen wir jetzt hier nicht im Detail. Er ist nicht nett zu ihr. Er macht also Titonus unsterblich, aber er stoppt das Altern nicht. Er tut genau das nicht, was du vorhin meintest, was wichtig dafür wäre, wenn man unsterblich werden würde. Auch das Altern anzuhalten. Das tut er nicht. Und dann wird also dieser arme Titonus, der für die ganze Scheiße ja gar nichts kann, der stirbt nie, aber er wird älter und älter und älter. Schon mit 100 hängt ihm sein Hals irgendwo auf dem Bauchnabel und es wird immer schrecklicher. Er schrumpft immer mehr in sich zusammen. Und natürlich ist Eos sogar noch unglücklicher, als wenn er einfach an irgendeinem Punkt dann mal gestorben wäre. Die weiß überhaupt nicht, wie sie damit umgehen soll. Und irgendwann halt aus lauter Mitleid, wo er dann total in sich zusammengeschrumpft ist und gar nichts mehr machen kann, verwandelt sie ihn eben in eine Grille und packt ihn in eine Schachtel und hat ihn jetzt halt immer dabei.
Ich finde ihn nicht so sympathisch.
Die Eos?
Mhm.
Ich finde eher Zeus unsympathisch in der Geschichte, muss ich sagen, aber...
Die Eos auch nicht so.
Da ist was Naives, sie hat doch nicht daran gedacht, dass das passieren würde. Und sie ist verflucht worden und das auch noch... Ah ja, aber ich weiß, was du meinst, davor die Geschichte, wie sie mit Ares umgegangen ist, ne? Mhm.
Okay, kommen wir zum Fazit.
Zum Fazit?
Ja.
Dieses Mythos?
Mhm.
Okay, ja, mein Fazit ist, wenn du die Unsterblichkeit wünschst, denk dran, dass du auch nicht altern wollen solltest.
Okay.
Das oder hast du eine andere Erkenntnis?
Ich weiß nicht, irgendwie diese Bumserei
ja.
Und das Altern, auch in der griechischen Mythologie, ist irgendwie ein Thema.
Das ist dein Fazit.
Das ist mein Fazit. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche. Ich sehe übrigens, dass ihr Kommentare schreibt bei Apple Podcasts.
Wir freuen uns darüber riesig, Leute.
Also, wie gesagt, wenn ihr unsere Folge teilt, dann hilft uns das sehr.
Auch uns zu abonnieren hilft. Je mehr ein Podcast abonniert ist, desto mehr neue Leute können ihn finden.
Und ansonsten?
5-Sterne-Bewertungen, Folgen teilen.
Es ist jetzt gut, Matthias.
Ja, altert schlecht, wenn ich so bettel, ne?
Macht's gut.
Tschüss.